Moin aus Hamburg und endlich mal wieder willkommen zu Kikeriki, dem Podcast rund um das Thema Tischfußball. Neben mir wie im kompletten Oktober und lange schon nicht mehr der äußerst weihnachtlich eingestimmte Jan Dreiling Eschweiler.
Weihnachtlich oder weihnachtlich?
Weihnachtlich.
Ja. Ja, ich hatte gerade schon gedacht. Ja, so ist es. Vielen Dank, Hannes, für diese Einführung. Ja, du bist ja auch wieder fit, Stimme wieder frei.
Geht.
Kopf wieder frei.
Gedopt für die Folge.
Ja, so ist das.
Nasenspray aus Spanien. Da habe ich mal so ein bisschen Angst, dass mir das auch ein bisschen Gehirn wegbrennt in den Nieren.
Ja, da hattest du ja dann so ein ganzes Paket gekauft. Viel hilft viel, hatte ich mir dann nur gedacht im Auto, richtig, als ich dich aus der Ferne gesehen habe. Aber da kommen wir gleich nochmal chronologisch drauf zurück.
Korrekt.
Wie unsere letzte Zeit so aussah und was alles passiert ist.
Intensiv kann man auf jeden Fall subsumieren.
Das auf jeden Fall.
Aber was haben wir eigentlich als Themen heute? Wir wollen uns heute hauptsächlich mit zwei Themen beschäftigen, nachdem wir den ganzen Gossip und die ganzen Dinge, die bei uns privat passiert sind, nochmal irgendwie sortiert und darüber berichtet haben. Und zwar sind das Thema 1, das DTFB-Treffen.
Beziehungsweise, wie es offiziell ja heißen müsste, es ist die DTFB-Präsidentenrunde, die dann vor der DTFB-Mitgliederversammlung stattfindet.
Siehst du, du weißt das ja alles besser, weil normalerweise bist du immer da. Dieses Jahr warst du nicht da, dafür waren Rico Tütcher und ich da. Für Hamburg.
Ja, und?
Nee, anders. Rico war für Hamburg da, ich war als Einzelperson, aber auch dazu später. Ja. Das ist das erste Thema. Zweites Thema wird die Deutsche Meisterschaft 2019 hier in Hamburg sein. Da wollen wir ein bisschen darauf eingehen, vor allen Dingen, was es für Änderungen gibt, beziehungsweise gegeben hat. Und ja, es war Ranglistenschluss. Das heißt, die ganzen Ranglisten, also mindestens die DTFB-Rangliste wurde abgeschlossen und damit sind auf jeden Fall die Qualifikanten aus DTFB-Sicht klar. Die Landesmeisterschaften, Entschuldigung, die Landesverbände müssen das noch zurückmelden. Die haben ja auch immer noch ein Startkontingent. Dazu dann im zweiten Thema mehr.
So ist es. Ja, was war los? Also, du hast viel gearbeitet. Ich war in Australien beruflich dann mal. Ich kann nur kurz sagen, ich konnte die Reise nicht so sehr genießen, da es mich da auch schon irgendwie krankheitsmäßig runtergedrückt hat und niedergeschlagen hat. Und danach hat sich das so ein bisschen, ja, noch weiter hingezogen, diese Krankheitswelle. Also unsere Stimmen waren einfach nicht fein.
Ja, bei mir muss ich sagen, es ging. Also wir haben den Rocktober gemacht, da haben wir ja auch, das war unser, vielleicht können wir das erstmal so bewerten, resümieren, wie das für uns war, resümieren. Oh Gott, was für ein Wort. Sagen wir einfach, wir machen eine Zusammenfassung. Jan geht schon zu duden.de und schaut, ob resümieren ein Wort ist.
Nee.
Doch nicht.
Ich gucke mir gleich schon mal den nächsten Link rein, aber du musst nicht immer auf meinen Laptop schauen.
Du schaust auf deinen Laptop, deswegen habe ich auch kurz geschaut. Egal, kommen wir zum Rocktober. Da haben wir beide ja gefühlt, oder zumindest habe ich festgestellt, es war sehr intensiv. Also wir haben mal sehr viel zusammengesessen. Da ist dann sehr viel Zeit und Arbeit in diese ganze Podcast-Geschichte gelaufen.
Ja.
Und gerade überlegen wir uns halt, wie wir das Privatleben verträglicher bekommen. Zumal wir ja beide auch, also ich jetzt, da kommen wir nächstes Mal nochmal drauf, mehr Ämter irgendwie für den Tischfußball übernehmen und uns da mehr engagieren, wie man dann nochmal einen Podcast irgendwie dazwischen bekommt. Das ist gerade so das Thema bei mir zumindest.
Genau, also die Frequenz, ein Podcast pro Woche ist natürlich sehr hoch. Wir hatten natürlich Material durch die Interviews von der WS, also das konnte man dann gut abarbeiten. Aber dann kommen halt so allgemeine soziale Gefühle wieder zum Vorschein, dass man halt kurz vor Weihnachten, kurz vor Jahresende nochmal viel schaffen will, muss, sollte, ja, wie auch immer. Ja, aber wenn wir das halt längerfristig durchziehen müssen, wie bei so einem Marathon, dann darf man halt zu Anfang nicht zu sehr überpacen.
Ja, irgendwann ist wie beim Marathon. Irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer und der sollte möglichst spät kommen.
So ist es. Ja, auf jeden Fall. Krankheitswelle hat uns dann erwischt. Die Stimme nach Teneriffa war dann auch nicht so ganz frisch. Ja, paar Worte zu Teneriffa.
Spannend. Also erstmal, was ist überhaupt los gewesen?
Was ist überhaupt Teneriffa?
Wo ist eigentlich Teneriffa? Sehr weit im Süden, 5 Stunden Flug aus Hamburg. Hintergrundgeschichte. Meine Mannschaftskollegin Zahi Yalda ist ja auf Teneriffa verortet zurzeit. Und dann sind Rico Tütcher und Partnerin da runtergeflogen und Rico hat da Leute kennengelernt, beziehungsweise Sai hat schon berichtet, dass die halt auch da auf Leo spielen und dann hat sich Rico da sehr, sehr gut, und der kann ja auch gut Spanisch sprechen, mit dem ansässigen Vereinspräsidenten verstanden.
Guzman.
Und dann haben sie sich überlegt, so ein Turnier.
beziehungsweise es war ja dann, ich habe es immer noch nicht hundertprozentig verstanden, es gibt noch so einen zweiten spanischen Verband, der eben auf Leo spielt und eben nur auf Leo spielt, also diese Tulek-Geschichte gar nicht mit einschließt, die jetzt eben der Verband macht, der jetzt dann auch die der Hauptaustragende der kommenden WM ist. Und also so habe ich das verstanden, das ist ein anderer Verband und die sind dann auch ein bisschen mehr PvP angehaucht, beziehungsweise sind große Fans vom Doppel-K.O.-System, das, da kommen wir gleich nochmal zu.
Alles, also mal langsam für Leute, die noch nie irgendwas vom spanischen Verband gehört haben. Also erstmal, Rico hat jemanden auf Teneriffa kennengelernt und die spielen da halt auch auf Leonhard. Und nicht nur auf Teneriffa, sondern auf den ganzen Kanaren spielen die halt Soccer-Tables, also alle Leos. Und naja, die machen auch Turniere untereinander,
also viele. Dazu nochmal eine Info, es gibt anscheinend 12 Leos auf diesen kanarischen Inseln. Es gibt aber auch noch andere Tische, nämlich den alten spanischen Tisch. Den aber ganz alten. Das sind eben nicht diese Spieler. Also es ist nicht ganz so einfach, dass
ich wäre jetzt auch weiter darauf eingegangen, um das, die Einfachheit weiter irgendwie konsistent über meine Berichterstattung zu halten. Also, es gibt einige Leopros auf den Kanaren. Und die treffen sich auch immer wieder und zocken darauf. Die spielen auch gut tatsächlich. Die gucken sich auch die ganzen Videos an, die irgendwo irgendwie gepostet werden. Und das Niveau war schon ganz ordentlich. Also das war schon spannend. Also spielen halt anders. Und Rico hatte mit Guzman gesprochen und die wollten unbedingt ein Turnier machen. Dann sollte es erst ein ITSF-Turnier werden, also dass wir da hätten auch internationale Ranglistenpunkte sammeln können. Das hat aber nicht mehr geklappt. Hintergrund, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was du angesprochen hast. Es gibt in Spanien zwei Verbände, weil es im Prinzip zwei verschiedene Arten von Tischfußball dort gibt.
Mindestens zwei Verbände.
Mindestens zwei verschiedene Arten von Tischfußball und es gibt zwei große Verbände, die wir kennen. Und die einen machen halt Turniere auf Soccertischen oder Tischfußballtischen, wie wir sie kennen. Und die anderen, deutlich größeren, machen Turniere auf den Tulek-Tischen, die wir, von denen wir immer wieder mal berichten, sobald es um die WM geht, weil das wohl eine neue Disziplin werden wird im Rahmen des ITSF und Tulek. Und Tischfußball, wie wir es kennen, oder Soccer-Tischfußball, hat nichts miteinander zu tun. Das ist halt klar, man dreht an Stangen und da sind Figuren, aber das ist halt schon eine ganz andere Disziplin. Das war auch eine Aussage von dem Guzman, dass das, dass die beiden Verbände auch eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Und jetzt kommst du.
Genau, Hintergrund ist einfach der, dass diese Tulek-Geschichte in Spanien eben eine super große Popularität hat. Also gibt es, glaube ich, 10.000 Spieler, hört man irgendwie. Also auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Und ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, das ist dann der FEFM-Verband oder Spanisch dann ausgedrückt, Federación Española de Futbolín. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie unser berühmter anderer Verband heißt.
Was heißt das M?
Gute Frage.
Okay, kritische Frage an anderer Stelle.
Ja, das können wir leider nicht beantworten. Dann müsstest du, glaube ich, auf Spanisch die Frage stellen und dann könnten wir das hier vielleicht mundial oder so, also Weltverband, naja, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren auf Teneriffa, haben auf diesem Doppel-K.O.-Turnier mitgespielt, wo es dann auch spanische Disziplinen gab, beziehungsweise viele spanische Disziplinen. Rookie, Amateur und Individual, Espanol Individual. Und dann eben auch noch eine offene Disziplin, wo wir dann mitgespielt haben. Die einzige Disziplin und das hieß
zwei,
eben
Doppel und Einzel.
Doppel und Einzel, aber das hieß dann jeweils Doppel und Einzel, dann alle, die ganze Geschichte. Das hieß dann praktisch, wir mussten lange warten an diesem Wochenende.
Ja, also erstmal sind wir mit einer Truppe von 9 Leuten hingeflogen, haben dann Saif und Grossmann, also 10 Hamburger waren halt da, von Freitagmittag, also losgeflogen sind wir Freitagmorgen bis Montag Nachmittag, da ging es mit dem Flieger zurück. Und es war, der Turniermodus war sehr unglücklich. Wie viele Spieler waren insgesamt so da? Was glaubst du? 60?
Ja, 100 max. Ja.
100 meinst du, so viele?
Maximal, ich weiß nicht, da waren noch so ein paar lokale Spieler, die ab und zu mal da vorbeigeschaut haben. Ja, ich weiß nicht, ob die mitgespielt haben. Aber
das kann sein, bei Rookie.
Ja, es waren nicht viele, nach unseren Verhältnissen jetzt nicht viele Spieler da, aber die haben dann halt sehr viel gespielt, weil sie an allen Disziplinen teilgenommen hat. Und wer es eben aus so einem Doppel-K.O.-Modus kennt, wenn man an einem Wochenende ganz viele Disziplinen spielen will, der weiß, dass man, wenn man dann nur eine Disziplin mitspielt, unter Umständen lange warten muss. So war es, ich kann es nur aus meiner Sicht kurz berichten, beziehungsweise aus anderen Sichten. Also bei Rico und mir war es so, wir hatten halt zwei Spiele am Samstag, waren dann 14 Uhr durch und dann begann das Warten. Und das dritte Spiel war dann am Sonntag um 12 Uhr.
Genau, und dann war nochmal Sonntag um 15 Uhr eins.
Ja, und dann waren wir nochmal Tapas essen.
Dann waren wir Tapas essen und dann war das nächste Finale Spiel um 21 Uhr.
Nee, da waren wir noch Tapas. Also das Finale war, glaube ich, dann um 23 Uhr oder so.
Also, ja, man hatte bei dem Turnier, es waren halt relativ wenige Leute. Also es gab mehrere Umstände, die zu diesem sehr, sehr ungünstigen Wartezeiten geführt haben. Ne? Einmal natürlich, dass wir nur zwei Disziplinen belegen durften. Das ist halt unglaublich viele Disziplinen bei extrem, also dafür wenigen Leuten gab. Und dass dann das Niveau sehr weit auseinander lag. Das sind alles Komponenten, die da reinspielen. Ne? Also da gab es halt so gefühlte 6 Spieler, die waren wirklich gut. Die haben echt...
Und die haben dann halt alles blockiert auch sozusagen.
Die waren in jeder Disziplin mitgespielt und haben alle Bäume blockiert. Ja. Und dann hattest du halt auch keinen Carsten Kuckhoff, so wie wir den immer haben. Den habe ich übrigens danach erstmal angeschrieben und mich bedankt, dass er die Turniere immer so durchprügelt mit seinem Team. Also auch mit Nicole Gabri, die dann auch mit Tablets losrennen und Visi und Marco, die sind hier alle mal unterwegs. Und das brauchst du halt. Weil das werde ich nie vergessen, da habt ihr auch nochmal, da standen wir unten mit Rico, warten wir und da war eine Person, der hat 6 Bäume blockiert und sitzt draußen und raucht.
Daniel, der Fischerjunge? Ah nee, das war jemand anderes, ne?
Ich glaube, es war der Fischerjunge. Okay. Und mit dem bin ich jetzt übrigens bei Facebook befreundet, der fischt wirklich unglaublich viel. Ich musste die Beiträge, der jeden Tag holt er da irgendwelche weißen Haie aus dem Meer gefühlt. Also da die ganzen Forellenangler und Aalangler hier aus Deutschland sind auf jeden Fall neidisch, was er so aus dem Wasser holt. Anderes Thema, aber ich behaupte, dass ein Carsten Kuckhoff den nicht hätte rauchen lassen.
Naja, und hinzu kommt eben, dass eben dieses Doppel-K.O. dann bei so vielen Disziplinen etwas unglücklich ist. Guzman hat es dann auch, hat es ja sozusagen dem spanischen Verband überlassen, die Turnierausrichtung zu machen, mit der einzigen Auflage um 6 Uhr abends dann am Sonntag fertig zu sein, da eben Fernsehen und alles dann kam und groß angekündigt wurde. Mhm. Das wurde leider nicht erfüllt und es gibt schon Verhandlungen mit dem Missionar Rico, dass das nächstes Jahr eventuell dann ein anderer Modus mal getestet wird, damit auch diese Community dann einfach Erfahrungswerte sammelt, was eben auch möglich ist. Zum Beispiel eben Schweizer System, Vorrunde und dann einfach K.O. Aber
du schon wieder ein, da waren noch mehr Komponenten. Nächstes Thema war, die haben halt Fast benutzt, was ja an sich so eine gute Software ist, aber es gab, das war nicht online. Die haben das lokal hochgefahren, das ist ja das große Feature von Fast, du kannst das halt lokal starten und bist nicht abhängig davon, dass alle Internet haben, aber du kamst da nicht drauf. Und dann haben die da einen Monitor hingestellt mit einer Maus dran, wo du halt klicken konntest und keiner kannte Fast, bis auf uns. Und dann haben die da immer ewig rumgeklickt und du konntest nie sehen, wer gerade aufgerufen war. Das war halt schon...
Ja, für die spanischen Spielerinnen und Spieler war es ja okay, denn die haben ja die ganze Zeit gespielt. Die wurden halt dann in irgendeiner Disziplin aufgerufen. Für uns war es halt ein bisschen nervig, weil wir schon gerne diesen Online-Check gehabt hätten, da wir dann einfach auch hätten mal kurz 5 Stunden uns an den Strand verabschieden hätten können und so das Turnier dann über den Äther verfolgen hätten können.
Ja, das hat dann aber dazu geführt, dass wir zum Beispiel am Sonntag, also wir hätten ja noch bei Mixed und beim Dip mitspielen können, da haben wir uns gar nicht angemeldet, weil wir vermutet haben, dass es nach hinten raus knapp wird mit der Zeit, was auch der Fall war. Also wann war es zu Ende? 23:30 und sollte um 18 Uhr, ne? Also 5,5 Stunden Verzug.
Ja.
Das ist schon knackig. Und es war halt einfach super anstrengend. Wir mussten immer, irgendwer musste immer unten sein und runterlaufen und gucken und hatte eine SMS bekommen oder WhatsApp oder was auch immer. Und es war dann schon... Das ist ein Riesenhotel. Ach, wir haben noch gar nicht gesehen, wo das war. Es war ein Maritimhotel auf Teneriffa. Das war eigentlich ziemlich cool. Das Hotel war so ein bisschen aus der Zeit rausgefallen. Das Zimmer war alles super in Ordnung. Essen und Bar war auch alles supi, aber halt, wie das auf Teneriffa anscheinend viel sein wird, sehr, sehr viele ältere Deutsche. Ja. Also da kam man mit Deutsch auch sehr weit tatsächlich.
Naja, das Maritim ist ja sozusagen ein deutsches Unternehmen vom Timmendorfer Strand und dieses Haus an sich, das hat ja nochmal der Geschäftsführer dann erzählt, das wurde, glaube ich, in den frühen 80ern gebaut und steht da schon recht imposant dann auf dem Ende der Lavasteine, die da noch so rausragten, wie so ein Fels in der Brandung, und das Meer hat auch ordentlich Sound gegeben, also das war schon recht laut, also sehr imposante Location, muss man sagen. Ja. Oben sah man dann noch den Tiede, der 3700 Meter hoch ist, und naja, nochmal, mir ist gerade eingefallen, zum Glück hatten wir ja Roaming dann für unser WhatsApp und unsere Kommunikation, denn es ist ja noch Europa, wobei es ja, um das jetzt nochmal vielleicht hinzuzufügen, ja fast, ja, also auf Westsahara, auf Westsahara Breitengrad liegt. Also
aber wir hatten ja auch diesen einen, es gab irgendwie so ein meteorologisches Phänomen, und zwar, wenn dieser Wüstensand Richtung den Riffer gepustet wird. Also ihr habt ja Meerblick gehabt im Zimmer, und so viel konnte man nicht sehen. Also es war dann relativ langweilig. Es war halt irgendwie
zwei
Kilometer Wasser und dann war einfach so ein grauer Schleier, und der ist auch das ganze Wochenende nicht weg gewesen. Aber das führt auch immer dazu, dass es hier sehr, sehr warm ist. Irgendwie korreliert das, wie auch immer. Und es war halt super warm. Wir hatten halt, was hatten wir, wie viel Grad?
Die Digitalanzeige hat am Montag da nochmal 40 Grad angezeigt, aber ich glaube, das lag einfach nur daran, dass die Sonne drauf geknallt hatte. Abends war es dann so 17 bis 18 Grad, also Lufttemperatur, aber wenn die Sonne raus war, war es gefühlt, ja, 30 Grad, also das war schon angenehm so.
Auf jeden Fall.
Für den frühen Dezember.
Würden wir auf jeden Fall wieder gerne machen, mal schauen, wie der nächste Modus ist. Du hast ja schon erzählt, Rico ist ja da dran, der das selber auch so empfunden, dass man da viel mehr hätte draus machen können, und war auf jeden Fall eine nette Veranstaltung. Nächstes Mal machen wir da mehr Werbung für.
Genau. Genau, also wie kurz schon mal, um das abzuschließen, das wollte ich noch sagen, also sehr nette Leute vor Ort, die auch für Tischfußball brennen, diese kleine Community, da merkt man aber noch, dass die einfach so vielleicht wir vor 10 Jahren waren, also wir jetzt als Hamburger Community vielleicht, die jetzt gerade halt so anfangen, also Rico und ich konnten viel durch Erfahrung wettmachen, haben wir den Eindruck gehabt, nicht so sehr viel durch Technik, aber das hat dann trotzdem noch für den zweiten Platz gereicht. War ein schönes Turnier, war eine schöne Erfahrung, auch wenn man halt für ein Wochenende so einmal da reingebeamt wurde in diese kanarischen Inseln und dann wieder rausgebeamt. Also so war mein Eindruck.
Ja, nee, das stimmt schon. Nee, war sehr, sehr interessant. Die Gruppe war auch gut, hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht findet man nochmal ein Foto. Das war für mich das Interessanteste. Du konntest halt kickern, und wenn du aus dem Fenster des Hotels, wir waren halt im Untergeschoss, konntest du aber komplette Fensterfront, konntest du rausgucken und hast das Meer gesehen. Das war quasi fast so, wie du dir das immer wünschst, ein Turnier am Strand. Fast. Nur, dass kein Strand war, aber mehr. Also in kleinen Schritten kommen wir dahin.
An einem Strand waren wir ja, war der Sand schwarz. Aber jetzt hören wir mal auf, von Teneriffa zu schwärmen. Nächstes Jahr dann die große Invasion der deutschen und Hamburger Spieler. Mal schauen. Ja, dann kommen wir praktisch zu unserem Hauptthema, beziehungsweise die Überleitung ist, ich darf dir nochmal recht herzlich gratulieren, denn du bist jetzt auch offiziell DTFB-Vizepräsident. Herzlichen Glückwunsch.
Tja, dankeschön, Jan.
Willkommen im Club.
Ja, du hattest mir ja schon mal auf der Mitgliederversammlung vom TVH gratuliert mit so einem Grinsen. Ich weiß immer nicht, ob das Schadenfreude, Zustimmung oder was auch immer ist.
Naja, du bist ja vom Charakter her jemand, der gerne was macht. Ich denke, beim DTFB ist das möglich. Also der DTFB guckt halt in alle Richtungen und bin gespannt. Also du einfach Teil da in dieser Rolle, also es ist ja auch ein neuer Posten, Vizepräsident.
Digitalisierung.
Also was man da halt machen kann, ne? Also natürlich ist das ein weites Feld. Ich glaube, da gibt es keine Grenzen, aber man sollte die Erwartungen an so einem Ehrenamt auch erstmal runterschrauben und mal gucken, was man da so effektiv machen kann. Also bin ich gespannt.
Ich bin auch super gespannt. Da war jetzt auch schon die ersten großen Mail-Austauschse. es gibt ja mehrere neue DTFB-Vizepräsidenten, also die vorher noch kein Amt bekleidet haben. Zum einen einmal Sportwart ist geworden
Lilly Andres.
Und DFB-Vizepräsident für Vereinsentwicklung ist geworden
Christoph Rubel,
den ich schon kannte vom Sehen, aber wir haben da auch mal gesprochen, war ganz interessant. Und wir wurden alle mal gebeten, also generell wurden alle die DFB-Vizepräsidenten gebeten, mal zu sagen, was sie denn glauben, was sie angehen können. Und das haben wir auch getan. Das war auf jeden Fall schon mal super interessant. Da habe ich schon mal so ein bisschen meinen Rahmen abgesteckt und geht dann irgendwie nach.
Genau.
Im neuen Jahr auf die Leute zu.
Ich glaube, du hattest auch schon geantwortet. Wir von der Jugend, ich sag bewusst, wir hatten noch nicht geantwortet, weil Sarah und ich eben gerade noch uns austauschen, welche Punkte wir da präsentieren wollen.
Es wären
einige Punkte.
Du bist ja DTFB-Vize für?
Vizepräsident Jugend.
Ja, heißt auch, ich habe das gelesen, dass alle haben sich da mega Mühe gegeben. Also ich noch am wenigsten von den Neuen gefühlt. Also ich habe das sehr, sehr kurz gehalten. Meine Bullet Points, weil ich ein gutes Gefühl habe, was ich jetzt schon machen könnte, und du hattest nur geschrieben, wir sind noch in der Abstimmung, fand ich auch spannend.
Um vielleicht die Personalie abzuschließen, wer sich wundert, Jens Uhlemann bleibt im DTFB-Präsidium.
Genau, der war
Sportwart. An dieser Stelle, war Sportwart, ist jetzt Kommunikationswart, Medien und Kommunikation.
Kommunikation, der also, Uhlemann als Kommunikator, geil.
Ja, da freuen wir uns alle drauf. Und in diesem Sinne, Grüße nach NRW.
Ja, vielleicht
wollen wir das nochmal kurz von Anfang an einordnen. Also der DTFB ist der deutsche Tischfußballverband, also der höchste Verband in Deutschland. Wir müssen natürlich jetzt auch mal schauen, nicht, dass wir hier jetzt so eine DTFB-Werbeveranstaltung mit unserem Kickeriki machen, also was durchaus dadurch kommt, also wenn wir Punkte gut finden, aber ich denke mal, als Journalisten jetzt hier in unserer Kickeriki-Rolle dürfen wir durchaus auch kritisch Kommentare sagen. Also wie gesagt, wir machen das fast alle ehrenamtlich. Zum Glück gibt es jetzt eben diese Vollangestellten wie Nicole oder Carsten, die da einiges am Tagesgeschäft abarbeiten können.
Ja, Nicole ist ja auch Geschäftsführerin geworden.
Ach ja, genau, das ist auch nochmal eine neue Personalie.
Das finde ich auch super, die ist immer sehr, super bemüht und immer an den Themen dran. Also wir hatten ja auch da, also kommen wir später noch drauf, gab es ja auch schon Auseinandersetzungen. Also die sind ja in einem relativ kleinen Verband, wie aus Hamburg in einem relativ großen. Da gibt es natürlich untere.
Naja, also Saarland als Kleinverband würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber es ist ein traditionsreicher Verband, der halt mindestens 2000, 3000 Spieler hat, auch wenn die jetzt nicht alle in den DTFB-Strukturen sind, das ist nochmal eine ganz andere Story.
Aber du weißt, also dann sage ich es anders, sie ist ja im Saarland, das wissen wir, dass ja eine große Geschichte da ist, da kommen ja auch viele her, da wurde ja auch viel gemacht für den Tischfußball, das will ich ja gar nicht runterreden, aber sie haben auf jeden Fall weniger Stimmrecht als Hamburg. Und da hat man dann halt auch, was die Bundesliga angeht, da kommen wir später noch drauf, vielleicht andere Interessen, haben wir auf jeden Fall intensiv diskutiert, aber man kann dann abends trotzdem auf ein Bier gehen, was ich halt super finde, so eine offene Diskussion, aber so viel zum Thema Meinung.
Also ich finde die DTFB-Arbeit, um das vielleicht nochmal kurz zu kommentieren, in der Hinsicht immer ganz spannend, weil wir haben nicht 16 Landesverbände, ich glaube 13 Landesverbände wegen dem Mitteldeutschen Tischfußballverband, aber diese verschiedenen Landesverbände sind halt, sind sehr unterschiedlich und das ist immer nicht ganz einfach. Also darum gleich würde ich dir gleich die Frage stellen, wie dein Eindruck war, aber sehr spannend. Also letztendlich beim ITSF ist es ähnlich. Der muss sozusagen, keine Ahnung, wie viele Länder jetzt beim ITSF Mitglied sind, aber er muss auch diese unterschiedlichen Gegebenheiten halt irgendwie versuchen, unter einen Hut zu bringen. Also zum Beispiel starke Verbände wie den DTFB zufriedenzustellen, aber auch schwache Verbände, die irgendwie nur 10 Spieler haben, zufriedenzustellen.
Ja, Südafrika zum Beispiel. Immer mit 3 Leuten zur WM, aber
das sind,
auch da.
Und das sind halt Herausforderungen, sind vor allem die Herausforderungen für seinen Dachverband. Und ja, wie war dein Eindruck dieser Veranstaltung, dieses Wochenendes ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, 24. 25. November, das ist immer traditionell der Termin Ende November für dieses Treffen. Wie waren die 2 Tage? Habt ihr Tischfußball gespielt?
Ja.
Wie das denn?
Wir waren Freitag schon da.
Abgesehen von dem Freitagabend, habt ihr Tischfußball gespielt? Nein.
Genau. Das ist vielleicht auch genau den Eindruck. Ich kann mal direkt loslegen. Das war dieses Jahr in Dortmund im Port, digitaler Port. In so ein Gebäude, was Uhle da am Wickel hatte. Ich habe es schon wieder vergessen. Egal. Liefern wir auch nicht nach. Einfach auf Uhle zu gehen, der berichtet da sehr gerne von. Ich habe mir die Räume auch angeschaut. Auf jeden Fall war das in Dortmund, in diesen Räumen, die halt wirklich super waren. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind halt schon Freitag hingefahren und haben dann da, also wir sind Rico und ich, mit Auto am Freitag in die Rush-Hour. Super geile Idee. Und sind dann irgendwann Freitagabend angekommen und Nicole und, jetzt habe ich den Namen verdrängt. Nicole und noch jemand aus dem Saarland waren da.
Sei dir zu verzeihen.
Und zwar die Dame, die Protokoll geführt. Elke war da. Elke Heinz Thiri. Und mit uns Vieren und Uhle sind wir dann essen gegangen und abends noch in Uhle sein Vereinsheim da vor Ort in Dortmund und haben da beim so einem Dip mitgespielt. Und sind dann abends noch in eine Bar und haben da noch ein bisschen an so einem alten PvP-Ulrich. Spannend, dass das ein alter Ulrich war, weil da kommen wir auch nochmal drauf. Noch ein bisschen rumgeballert und uns ordentlich Cocktails reingeschraubt. Und das war auch schon alles, was irgendwie an Party da war am Wochenende, weil das geht samstags dann mittags los, damit auch noch Leute Samstag anreisen können. Wir waren dann, wie gesagt, wenige, die halt so früh angereist sind. Und das ging um 12 Uhr los und wir waren durch um 10, glaube ich. Also von 12 Uhr mittags bis 10 Uhr abends. Richtig viel Debatte und Themen und Themen und Themen. Es war wirklich intensiv und wirklich anstrengend. Dann noch in die Hotelbar. Da geht's dann nochmal weiter. Also dann machen so ein bisschen Meet and Greet die Leute. Ich kannte die auch alle noch gar nicht. Da waren noch ein paar neue und mit denen nochmal viel geredet, habe ich mich sehr stark gemacht dafür, dass Hamburg für die DM noch Startplätze bekommt als Ausrichter. Das war dann lange noch Thema.
Das wurde am Samstag dann abgeschmettert? Oder Anni, du hast am Samstagabend Werbung gemacht und dann kam der Antrag.
Richtig, ich habe da Lobbyarbeit für Hamburg versucht zu machen.
Stark, Hannes.
Stark. Das war nämlich auch eine der Debatte, auf die wir gleich noch eingehen können. Und am Sonntag waren dann die ganzen Abstimmungen und da auch nochmal so ein paar Debatten. Und das ging dann bis früher Nachmittag, weil dann viele auch los mussten. Ich glaube, das war so, es ging um 9 los und bis 14, 15, 16 Uhr. Irgendwie sowas. Und dann halt wieder zurück und Montag wieder arbeiten. War auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr intensive Erfahrung, weil es wirklich viele Themen gab, viel Diskussion, unglaublich viele Meinungen. Wir können erstmal sagen, wie viele Leute eigentlich da waren. Das müsste hier im Protokoll stehen. Ich glaube, es waren alle Landesverbände da, bis auf Bremen. Was ist da los, Bremen? Arne, Borg. Keiner da. Die haben nämlich einen Challenger gemacht. Die Stimmen hätte ich halt auch gerne noch tatsächlich gehört, weil wir auch sehr bremennah sind und ja man sich ja irgendwie gegenseitig immer auf die Challenger fährt. Das war aus der Hamburger Perspektive etwas schade. Und dann hast du da halt trotzdem noch irgendwie 11 Verbände und Vizepräsidenten und Funktionäre. Und ja, es ist halt 15 Leute, 30 Meinungen. Und dann haut man sich die Köpfe ein so ein bisschen. Nein, sowas nicht. Es war halt schon sehr, sehr gesittet, aber viel Debatte. Vor allen Dingen halt auch zum Beispiel sowas wie Startplätze bei der MDM, das war so unser Thema. Da hast du ja auch 2 Anträge für gestellt. Du hast ja beantragt, dass Vereine einer bestimmten Größe mehrere Bundesligamannschaften stellen können.
Genau, also es waren 2 Anträge. Zum einen dadurch, dass wir halt in Hamburg eben, ich sehe es gerade auch nochmal in den Zahlen, wir waren ja wirklich der Landesverband mit den meisten Stimmen, mit 12. Danach kommt dann Nordrhein-Westfalen mit 10. Dadurch, dass wir einfach so eine Größe erreicht haben oder St. Pauli zum Beispiel auch als Verein mit 300 Mitgliedern ein unheimlich großer Verein sind, war eben die Überlegung, dass man es so wie beim Fußball eben eine zweite Mannschaft auch erlauben sollte, in der zweiten Bundesliga zu spielen, um das so ein bisschen zu hierarchisieren.
Ist das beim Fußball erlaubt? Ich glaube nicht, tatsächlich.
Nee, also zweite Bundesliga nicht, aber
Regionalliga.
Dritte Liga dürfen sie dann, glaube ich, spielen. Ach, da gab es auch nochmal eine dritte Bundesliga, aber Fußball ist ja viel größer, aber wenn man jetzt das auf unsere Größe runterskaliert, würde es ungefähr so hinhauen. Das war die Grundüberlegung. Gut, da würde mich halt jetzt nochmal interessieren, das wurde dann mehrheitlich nicht, also
deine Anträge wurden beide abgeschmettert.
Mehrheitlich einstimmig abgelehnt oder es gab doch nochmal so ein...
Darf ich mich dazu äußern? Das weiß ich gar nicht.
Ja, naja, du hast den Antrag gemacht. Was mich interessieren würde, ist, der Antrag wurde nicht angenommen.
Beide also nicht von dir.
Beide nicht, zu dem anderen Antrag kommen wir gleich nochmal, aber was mich interessieren würde, wie die Abstimmung war, denn Rico meinte irgendwie, wäre so ein neues Konsensverfahren ausgetestet worden sein. Wurde?
Ja, also Uhle ist großer Verfechter eines Verfahrens, um Konsens herzustellen. Und das haben sich ein paar Leute aus Österreich, Schweiz überlegt. Das heißt systemisches Konsensieren.
Wahrscheinlich Schweiz.
Uhle kürzt das gerne oder beschreibt es gerne auch als Widerstandswahl. Das trifft es eher. Und da geht es halt darum, wie komme ich in einer großen Gruppe mit vielen Ideen und vielen Impulsen zu Konsens. Und das hat auch einigermaßen gut geklappt, also das muss man ein bisschen üben. Wir haben es mal geübt als DTFB, um das dann unabhängig von diesen ganzen Mitgliederversammlungen und ähnlichen einfach auch machen zu können. Also es geht halt darum, das kannst du auch online halt machen, da gibt es ein Tool für oder eine Website. Und Uhle macht das schon bei sich im Verband und dann geht es darum, wie kriege ich halt schnell Ideen umgesetzt halt auch. Und das kennen wir ja auch hier vom TVHH, wenn Mitgliederversammlung ist mit den ganzen Anträgen inzwischen, also die Mitgliederversammlung ist ja immer relativ entspannt, aber es gibt ja das sogenannte Captains-Treffen, wo die ganzen Kapitäne aller 100 Mannschaften eingeladen sind und viele auch kommen, wo dann immer megamäßig Diskussionen über die Spielordnung hier in Hamburg ist und so ist es im DTFB halt auch. Und die Frage ist, wie kürze ich solche Diskussionen ab? Weil deine Anträge wurden zum Beispiel auch abgelehnt, weil sie halt von der Richtung her verständlich waren für viele, auch gut, aber in der Ausprägung, in den Details halt nicht passten und du kannst halt nur konkrete Anträge ablehnen oder annehmen. Und da ging es halt dann darum. Aber das Verfahren, dann können wir eine extra Folge drüber machen, vermute ich.
Ja, aber was mich also vielleicht in einem Satz, waren die 12 Stimmen dann noch so viel wert, wie sie als 12 Stimmen sind? Oder?
Immer.
Okay,
ja.
Immer.
Ja, ja.
Okay. konsensieren. Ja, der zweite Antrag wurde auch abgelehnt, also aber wobei ich ja gehört habe, da gibt es ja dann, also so ein Antrag ist ja auch immer Vorbereitung. In einem Jahr gibt es dann wahrscheinlich so eine Änderung in dieser Richtung. Also der zweite Antrag betraf jetzt die Deutsche Meisterschaft im Konkreten, dass da eben die Idee war, dass man die Qualifikationsplätze der Größe des Landesverbands anpasst. Momentan hat jeder Landesverband gleich viele Qualifikationsplätze, nämlich 3 Doppel- und 4 Einzelstartplätze. Genau, das ist natürlich dann in Hamburg durch die Dichte ein sehr großer Konkurrenzkampf. Darum war die Idee, dass man das irgendwie anpasst, beziehungsweise größeren Landesverbänden irgendwie einen Platz mehr gibt oder das hochskaliert. Wurde abgelehnt in der Form, wie es formuliert wurde. Aber ich glaube, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, da wird es eh sowieso in Zukunft nochmal eine Änderung geben.
Hoffentlich.
Der Mitglied. Ja, es ist schon.
Es sollte für dieses
Jahr. Es ist schon weit vorbereitet. Also ich hatte die Dokumente, glaube ich, gesehen, wo du noch nicht im Boot warst, im DTFB-Boot. Es ist schon weit vorangedrungen. Es dauert halt immer seine Zeit ein bisschen.
Ja, war eine intensive Diskussion auf jeden Fall.
Okay.
Aber das ist halt auch, bevor ich das alles wusste, nur so eine kleine Seitenanekdote. Also Hamburg ist jetzt mit 12 delegierten Stimmen der größte Verband und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist der kleinste.
Mit?
2 delegierten Stimmen.
Ah ja.
Und wir kriegen, also die Anzahl der delegierten Stimmen richtet sich immer nach Mitgliedern, nach Aktiven. Und die kriegen halt genauso viele Plätze wie wir. Und als ich mit Nina mal in Rostock war auf der Stadtmeisterschaft, da wurde sie auch gefragt, ob sie bei der Damen-Deutschen Meisterschaft mitspielen will, weil MV halt einfach Plätze hat. So, das ist aber in Hamburg in der Regel genau nicht so. Das stimmt auch nicht ganz. Also es geht immer bei uns hauptsächlich um die Herren. Bei den Damen ist es tatsächlich auch so, dass es da in Hamburg eine krasse Dichte gibt und viele. Aber was zum Beispiel Senioren angeht, sind andere Bundesländer stärker, obwohl wir mit der größte Verband sind.
Wir müssen halt erst mal älter werden, ne?
Richtig. Also wenn wir dann irgendwann mal alle in die Generation Senioren schwappen, dann wird das nochmal spaßig. Naja, aber das war so ein bisschen das Thema. Da haben wir lange diskutiert und das Ergebnis war, dass Hamburg jetzt als Ausrichter für die DM 2019 nochmal 2 Plätze pro Disziplin dazu bekommt, was uns halt sehr, sehr freut, weil wir halt auch hoffen, also das ist auch damit verbunden, dass mehr Leute aus Hamburg dann da auch hinkommen. Also wir können halt jetzt mehr schicken und jeder Spieler hat ja auch so seine Freunde, Bekannten, Familie vielleicht sogar, die da nochmal rumkommen, um auch so ein bisschen mehr die DM zu öffnen für
genau, Zuschauer. Das wird sowieso nochmal ganz spannend. Ich kann kurz dazu sagen, jetzt hier an dieser Stelle, dass ich die letzten Tage mit Rico da am PC saß und unsere Qualifikationskriterien des Tischfußballs für Hamburgs eben runtergerattert sind und jetzt fast alle Spielerinnen und Spieler da eingetütet sind, also die Qualifikanten aus Hamburg sozusagen für die DM. Aber das ist ja dann gleich noch unser zweites Thema, Deutsche Meisterschaft 2019. Ja, was gab es noch Neues auf dem DTFB-Treffen? Da stehen noch so ein paar Punkte. Also zum einen Bundesliga-Relegation, die steht ja jetzt bald an, am 1. Januar-Wochenende, 5. 6. Januar in wahrscheinlich Uckerath, Partyhaus Landsknecht.
Das habe ich gekonnt ignoriert.
Okay, aber die findet irgendwo statt. Und was hat sich da geändert? Da steht ein neuer Modus. Das heißt, ist es dann der Bundesliga-Modus?
Ich meine ja.
Du hast den Punkt aufgeschrieben.
Ja, weil er
also in Uckerath, Landsknecht, Partyhaus Landsknecht in NRW findet die Bundesliga-Aufstiegsrunde statt für Senioren, Herren und Damen. Und ich schätze mal, dass der neue Modus, ja genau, also der neue Modus wird so sein, dass er eben für 6 Spieler auch angepasst ist. Vielleicht. Hannes liest gerade nochmal nach.
Richtig, Doppel-K.O. Vorher gab es wohl Vorrunden, jetzt wird im Doppel-K.O. gespielt.
Ah, okay, dieser Modus ist gemeint.
Richtig, ich habe das auch reingeschrieben, weil ich die News alle verlinken wollte, die jetzt damit zusammenhingen. Ja. Für mich ist ja Bundesliga-Relegation jetzt nicht wirklich relevant gewesen, deswegen entschuldige, dass ich eben diesen sehr intensiven 14 Stunden netto, die wir zusammensaßen, plus mehrere Stunden brutto an der Bar, auch mal Themen ignoriert habe.
Ja, das ist wahrscheinlich dem Fakt auch noch geschuldet, um das vielleicht nochmal dem Personal abzuschließen. Also momentan ist der Vorsitz der DTFL, also der Deutsche Tischfußballliga, vakant. Das heißt, da Daniel Sorger ist zurückgetreten. Da haben wir jetzt noch eine offene Position. was auch, also diese Position gehört auch zum Präsidium des DTFB. Mal schauen, ob sich da jemand berufen fühlt, beziehungsweise ob wir jemanden finden, der dann diese ganze Geschichte Bundesliga dann auch eben nochmal koordinieren kann.
Ja, tatsächlich, da kann ich noch was zu sagen, weil halt natürlich auch der Aufruf ist, also generell auch an alle Zuhörer, ne, wer sich berufen fühlt und Lust am Organisieren hat, kann sich gerne bewerben und mit dem DTFB in Kontakt treten, ob er denn sich für die DTFL verantwortlich fühlen möchte.
War dieser Ausspruch so in der Runde dann auch, oder
nee, ist das ich, jetzt von dir? Den mache ich jetzt erstmal, aber es gab, also jetzt komme ich darauf, wo ich nochmal dediziert darauf eingehen möchte, es gab Interessenten auch unter den Landesverbandsvertretern und da wurde da dann aber nochmal herausgestellt, was das heißt, DTFL-Vizepräsident zu sein. Und das heißt halt auch, zur deutschen Meisterschaft hinfahren zu müssen und auch zur Relegation. Also man erwartet dann da Anwesenheit. Und das wäre ja noch soweit für viele in Ordnung gewesen oder gefühlt. Das heißt aber auch, dass für alle anderen Bundesligen, Junioren, Senioren, dass man da halt auch hinfahren muss, / sollte. Also diesen Reiseaufwand sollte man mindestens mit einkalkulieren. Und ansonsten feel free.
Genau, es macht ja auch Sinn. Also letztendlich kommt immer gut, wenn man schon irgendwie Vereins- oder Verbandsarbeit gemacht hat im regionalen Bereich, dass man einfach so sieht, was derjenige an Beständigkeit mitbringt. Aber natürlich, also es ist, wie gesagt, schon zu Anfang ein weites Feld, was der DTFB da abdeckt. Ich sehe hier gerade, wenn man nochmal auf Eigenprofil geht, da gibt es ja dann auch eine Charity-Koordinatorin, ein Fotograf und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele Funktionsträger auch noch, wo auch immer Hilfe willkommen ist.
Ja. Bevor du auf den nächsten Punkt eingehst, möchte ich noch einmal so ein bisschen Statistiken hier runterrödeln. Also wir sind jetzt schon leider da eigentlich drüber hinaus, aber grundsätzlich wurde halt auch der Geschäftsbericht des DTFB für 2018 vorgelegt. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Und zwar gab es in dieser 2018er Saison 201 Turniere in Deutschland, die auf irgendeine Rangliste vom DTFB in der Regel einzahlen. Das Ganze haben dann insgesamt 2487 Spieler wahrgenommen und insgesamt hat der DTFB im Jahr 2018 7593 aktive Mitglieder in den einzelnen Landesverbänden gehabt. Und, das fand ich halt auch spannend, ich habe mir jetzt auch noch ein bisschen mehr die ITSF-Seite angeguckt, sind wir im 11. Jahr in Folge auf Platz 1 in der Nationenwertung der Weltrangliste. Was ich auch ganz spannend finde, weil also subjektiver Eindruck bei den Ranglisten in diesen Top 100 sind gar nicht so viel Deutsche, aber wir haben halt einfach so viel Spieler und so viel Turniere und so viele Leute, die halt auch reisebereit sind, dass wir einfach in der Summe insgesamt, also diese Rangliste ist halt so, dass da werden alle internationalen Ranglistenpunkte der Spieler einer Nation summiert und dann kann man halt sehen, wer ist die aktivste Nation.
Plus noch irgendwie Nationalmannschaftswertung, oder?
Oh, das weiß ich nicht. Das weiß auch, ich hatte das für mich eine These. Das kann jemand gerne nachlesen in den Kommentaren uns dann Lügen strafen.
Also ich habe da immer das so gehört, ja, dadurch, dass unsere Junioren und Senioren eben auch bei allen Turnieren, also in der Regel alles abräumen, bisher ist das haben wir diesen ersten Platz eben schon immer so sicher. Genau. Also aber gut, da müssten wir dann nochmal eine gesonderte Folge drauf eingehen, was dieser, wie war das, Nationenwertung beim ITSF, was da genau alles einfließt.
Genau, ansonsten wurde auch nochmal wiederholt, das hatten wir aber auch schon mal angekündigt, soweit ich weiß, dass die Leonhard WS auch nächstes Jahr wieder in St. Wendel stattfinden wird. So, das zur Statistik.
Und dann hier noch als fünften Punkt, den würde ich gerne auch noch erwähnen. Den
möchte ich ignorieren. Das interessiert mich halt überhaupt nicht.
Das ist eben auch ein Angebot des DTFB, was sich jetzt die letzten anderthalb Jahre entwickelt hat, nämlich das Kickercamp.
Richtig.
Und das wird sich, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt hier im Kickeriki-Podcast, das wird auch in den nächsten Jahren gefördert und gefördert werden und ausgebaut werden, denn das ist einfach die klasse Möglichkeit, uns gegenseitig auch auszubilden. So haben wir das formuliert. Also Jugendliche auszubilden, aber auch Trainer und Betreuer auszubilden. Und genau, da ist das nächste Kickercamp auch in der ersten Januarwoche gleich im neuen Jahr 2019. Schon ausgebucht.
Ist schon ausgebucht?
Schon vollbesetzt. Ja, also so gut wie ausgebucht. Ich glaube, es gäbe noch ein, zwei Restplätze, aber
wie viele Plätze habt ihr insgesamt?
Das sind, glaube ich, so 30 bis 40. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht so sehr diesmal in der Planung involviert.
Der Jan.de weiß was nicht. Das ist das Thema, was wir immer haben. Jan weiß sehr viel oder kann mindestens immer sehr gut vortäuschen, dass er es wüsste.
Nee, wenn ich es sage, dass ich es nicht weiß, dann sage ich es auch. Genauso wie gerade eben.
Ja, okay, ja, das ist ein Insider, den wir auf Teneriffa sehr oft gespielt haben. Kommen wir zu den eigentlich spannenden Themen, den noch spannenderen Themen, möchte ich sagen, vom DTFB-Treffen.
Die dann letztendlich auch uns Spieler betreffen.
Richtig. Ich fange wieder an, ich lenke kurz vom Thema ab und erzähle eine Geschichte aus meinem persönlichen Privat-Kicker, aus meinem persönlichen Kickerleben. Auf der Leo WS habe ich das erste Mal auf dem TST-Griffwechselsystem gespielt und war noch geneigt, mir auch Griffe zu kaufen.
Hast du zum Glück nicht?
Habe ich zum Glück nicht, denn die TST-Adapter entfallen ab 2019.
Ja, willst du meine Griffe kaufen?
Gerne.
Also entfallen, weißt, aber nicht komplett. Ich hatte gerade noch mal, okay, erstmal die Basics.
Nee, ich glaube, man darf sie noch weiter spielen.
Ein Bonzini oder so, ne?
Nee, ja, okay.
Okay, du musst es aufarbeiten.
Ich muss gar nicht, dass ich das aufarbeiten. Also ich wollte es auch verstehen, weil ich diese TST-Idee fand ich halt sehr charmant. Also TST, für die das noch nie gehört haben, ist ein Griffwechselsystem. Das heißt, auf jedem Tisch, der auf einer WM steht, der steht halt nackig da und hat so einen sogenannten TST-Adapter. Und dann kann ich die Griffe, die ich gerne spiele, und das können ganz unterschiedliche sein, die sind dicker, dünner, achtkantig, 27-kantig, rund, eher wie ein Türgriff. All sowas kann man da, gibt's als Griffe für Kickertische, je nach Nationen in der Regel. Und die kann ich dann einfach relativ simpel, immer nach dem gleichen Prinzip, auf jeden Tisch aufziehen. Das war die grundsätzliche Idee. So wie ich das verstanden habe, war die Hoffnung, dass sich das noch viel, viel weiter durchsetzt, das ganze TST-Thema. Und das hat es wohl irgendwie nicht. Also irgendwie gab's da, das wurde nicht so 100% erläutert in meinen Augen, und ich glaube, sonst dürfen wir es auch nicht erzählen. Irgendwie gab's da, hatte man sich das anders erhofft, wie sich das entwickelt mit TST?
Ja, also ich glaube, es ist einfach an ein Limit gekommen, wo es nicht mehr leistbar ist. Also ein Hintergrund ist zum Beispiel, dass es gar nicht möglich wäre, jetzt alle Tische für die DM auszustatten, so wie ich das verstanden habe.
Genau, das ist das nächste Thema. Jetzt haben wir zum Beispiel die DM, und es Leonhard liefert die Tische immer mit den Griffen drauf aus. Also allein aus Turnierausrichtersicht, also Carsten, wer möchte, kann Carsten mal nach interessanten Stories zu, wir müssen noch mal eben schnell die Griffe ändern, fragen, weil du hast am Freitag, die DM ist ja dieses Jahr hier in Hamburg auf dem Kicker Summit von Silpion, da ist freitags bis morgens um 8 noch ein Turnier und um 10 Uhr startet die DM.
Auf 150 Tischen auch.
Auf 150 Tischen startet
genau, stimmt.
Beides, die ja. DM ja, und ja. Halt auch das. So, jetzt kann ich aber natürlich nicht erwarten, dass am Freitag die ganzen vom Kicker Summit, wo ja viele Firmen und viele Einsteiger-Kicker-Leute auch unterwegs sind, dass die sich TST-Systeme mitbringen. Geht nicht. Also müsste ich das in der Zeit zwischen den Turnieren machen. 2 Stunden hätte ich Zeit, um bei 150 Tischen die Griffe runter zu holen.
Hämmern?
Hämmern. Also da haben Leute schon gute Ideen gehabt. Ne? Was du einfach machst, ist, du nimmst die Verschlusskappe von der Stange ab und gehst da mit einem
Pressluft
rein. Einmal durchschießen. Schießt die ganzen Griffe von den Tischen. Aber bei 150 Tischen kann der geneigte Mathematiker immer ausrechnen, wie viele Griffe das sind, wie viel Zeit das kostet. Und man kann auch nochmal mit Carsten so sprechen. Es gibt manchmal auch Tischlieferungen, da sind die Griffe festgeklebt, die dann runtergecuttet werden müssen. Also ist immer ein riesiger Aufwand, auch für den Turnierausrichter. Und da hat man jetzt gesagt, das machen wir nicht mehr so. Jetzt gibt es diese Ausnahme Bonzini. Das liegt daran, also Bonzini nutzt aber dann auch nicht mehr TST. Bonzini hat ein eigenes Griffwechselsystem. Das heißt, wenn ich auf eine Bonzini World Series fahre, dann stehen die Tische da auch nackig und dann nehme ich die Bonzini-Griffe. Bonzini hat nämlich so 3 Griffe, glaube ich, 3 Standardgriffe.
Ja, mindestens.
Und die kann ich da auch einfach anschrauben. Also die haben schon von sich aus
ein Griffwechselsystem,
was eigentlich ganz charmant ist.
Und dann habe ich gelesen, in der Ausschreibung für die WM ist es auch gestrichen, also das Griffwechselsystem. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber das ist jetzt nur eine Vermutung, dass vielleicht auch mit dem Tisch, dann mit diesem Two-Leg-Tisch, mit dem Techno, vielleicht gab es da auch irgendwelche Probleme, dass das nicht hundertprozentig adaptiert. Aber
das kurze, hätte man auch rausnehmen können.
Also, aber ja, genau. Es ist halt so, es war jetzt einfach mal eine Phase, glaube ich, ich weiß nicht, wann es eingeführt wurde, vor 5, 6 Jahren, dieses Griffwechselsystem. Ein Versuch, genau eben mit dieser Idee, ein Griff für den Spieler, der dann an allen Tischen nutzen kann, aber bei den vielen Tischen auf der Welt. Momentan gibt es halt 5 offizielle beim ITSF, aber wenn da jetzt Tische noch hinzukommen, wie dieser Two-Leg-Tisch oder ich weiß ja nicht, wenn man in Südamerika oder nach China schaut oder Asien schaut, da gibt es noch andere Tische. Also man kann das vielleicht einfach nicht mehr leisten, dann diese Vereinheitlichung, und darum hat man jetzt wieder den Schritt zurückgemacht, aus ITSF-Sicht erstmal Tischhersteller ist verantwortlich für Griffe, eben auch wie für den Ball. Das ist ja dann das zweite Material, was dann oft diskutiert wird.
Jo. Oh, das kurze Ausflug nach Teneriffa. Wir haben dann einen Ball gespielt, und zwar den PvP-Ball.
PvP-Ball auf Leo,
Entschuldigung. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung.
Fand ich aber gut. Am Mittwoch Kicks war ich wieder, Mittwochsdoppel. Ich kam nicht zurecht auf dem normalen Ball.
Ja, ich
auf dem
auch normalen nicht. Also weil der einfach viel rutschiger ist natürlich. Der PvP-Ball ist halt sehr viel klebriger.
Ja, auch ein anderer Druckpunkt und alles. Also es ist sehr anders.
Es war auch eine interessante Erfahrung. Und so viel zum Thema irgendwie Ball als Material, was auch immer zur Debatte steht. Immer zur Debatte steht tatsächlich. Ich möchte kurz auch nochmal entführen an auf den World Cup 2017 in Hamburg, wo Bonzini gefühlt ein Drittel der Bälle als Fehlproduktion hier abgeliefert hat, das waren alles Eier, die hatten noch, also Bonzini-Bälle werden ja mit so einer Kunststoffschicht überzogen und irgendwas war entweder in der Materialmischung oder in Temperaturen nicht richtig eingestellt, auf jeden Fall waren das alles Eier, alle. Und dann hat,
was auf dem Bonzini ja nicht so einfach zu bemerken, nein.
Ja, die Bonzini-Pro-Player haben das alle sofort gemerkt und da nochmal schönen Gruß und vielen Dank an Malte Grote, der dann einen riesigen Müllsack Bonzini-Bälle durchsortiert hat, tatsächlich.
Das ist ja eine Side-Story, die ich jetzt zum ersten Mal höre.
Ja, der war sehr schön. Malte Grote hat da unterstützt im Merchandise-Store, der war, glaube ich, auch nur an einen Tag da, tatsächlich. Und ich glaube, den ersten, weil er konnte sonst nicht und deswegen auch nochmal dafür danke, dass er sich trotzdem darum bemüht hat. Und
was diese Aktion, dass er die zum Müll gebracht hat?
Nee, der hat die alle sortiert.
Ach so.
Der hat sich einen anderen Eimer geholt und hat die ganzen guten Bälle raussortiert und den ganzen Rest haben wir dann...
Also gescannt mit seinen Augen beziehungsweise laufen lassen. Und ja, dann
man muss dazu wissen, dass sein Verein, die Lotterie Hamburg, dass die auch auf Bonzini spielen. Also er hat das auch sofort gemerkt, weil der Erste kam zurück, hier, guck mal, der Ball ist komisch. Und er so, oh. Und dann, konnte das fühlen. Es gab wirklich, das muss eine, zwei verschiedene Produktionschargen müssen das gewesen sein und die waren aber vermischt in so einem Riesensack und da waren Eier und nicht Eier. Drin.
Ja, okay.
So, solche Herausforderungen hat man bei der WM. Naja, zurück zu den eigentlichen Themen. Ich möchte das betonen, ich fand diese TST-Idee sehr, sehr charmant und finde es schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Ich fand auch die TST-Jungs immer super nett, wenn man die irgendwo trifft.
Auf jeden Fall.
Ich kann aber verstehen, dass sich der ITSF für was anderes entschieden hat. Ich glaube, dass genauso wie du, dass man erstmal sagt, okay, wir müssen den Aufwand runterschrauben für so große Turniere, weil wir wollen solche Groß-Events. Das ist zumindest meine Theorie, was dahinter stehen könnte. Und daher ist das jetzt geändert.
So ist es. Zweites Thema, Material. Bundesliga-Tisch hattest du noch aufgeschrieben.
Richtig.
Also das ist ja auch immer so eine Riesengeschichte, welche Tische sind eben bei den Verbänden zugelassen, welche nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie das Auswahlverfahren auf ITSF-Ebene passiert. Letztendlich kann man es vielleicht darunter schreiben, ja, wer am zuverlässigsten ist und wer am meisten Geld zahlt. Das sind ja dann wirklich Verträge. Und auf Verbandsseite, auf DTFB-Seite haben wir eben gesagt, dass wir das über die Landesverbände machen, also ein anerkannter Tisch. Muss eben bei einem Landesverband angesiedelt sein, dass man das eben so dann attraktiv für die Tischhersteller macht, beziehungsweise für die Landesverbände gegenseitig, dass da eben Partnerschaften aufgebaut werden.
Ich glaube, beim ITSF, also da gehört halt auch einiges zu. Also ich kann mir vorstellen, dass auch nicht für alle Tischpartner werden wollen. So also, wie ich das verstehe, ich habe mich damals auch gefragt zum World Cup 2017 hier und du musst ja als, wie heißen die obersten Tische?
Official.
Sind einfach nur Official. Auf jeden Fall die Official Tables, die halt auf einer World Cup gespielt werden dürfen, sind 5 aktuell. Da müssen die Hersteller auch Tische zur WM liefern.
Genau.
Ja. Und das ist schon
das natürlich Aufwand. Das ist praktisch in dem Vertrag dann.
Genau. Das sind halt Kosten, ist aber auch Werbung. Ne? Also das ist halt dann so, das geht so hin und her. Das hat mal, Rico erzählt. Er ist ja, hat Kontakt, weil er im Kicks ja auch viel Leonhard steht mit der Firma Leonhard. Und es gab irgendein Event, es war so ein World Cup in Nantes, wo im Finale beide Nationen oder beide Seiten Leonhard gespielt haben. Und nach diesem Finale, was ja auch auf so einem großen Tischfußball-Event war, sind wohl bei Leonhard der Firma dann die Drähte heiß gelaufen, dass da so viele Bestellungen eingegangen sind. Also es sind halt auch für die Schiller ist eine attraktive Position, weil da habe ich halt viele Spieler, die dann auch alles kaufen und auch empfehlen.
Klar, also das ist, darum arbeiten die Verbände ja auch so eng mit den Tischherstellern und ja, da müssen die Verbände auch immer wirklich den Tischherstellern strikt sagen, so, das ist eure Werbung, die Spieler letztendlich kaufen das, das ist ja ein ganz spannendes Thema, also da geht es dann natürlich um Geld.
Genau, und jetzt kommen wir erstmal zu den, nicht ganz so spannenden Entscheidungen, was Tische angeht.
Ja.
Einmal ist Tornado nicht mehr im Rahmen der Bundesliga erlaubt. Hintergrund ist, dass es keinen Partner für Tornadotische gibt. Also es gibt keinen großen Händler mehr. Tornado. Nee, ah. Nicht nur Landesverband. Du brauchst ja auch jemanden, der dir das Material stellt irgendwie. Und da gibt's
also momentan Vertrieb praktisch in Deutschland.
Genau. Ja, okay. Und du kommst teilweise an die Sachen gar nicht ran. Das war ja auch mal so ein Thema. Also du kamst nicht an die Tische ran. Und wenn das nicht geht, und dann hast du ja wieder so eine Art Zugangsbeschränkung, dann gibt's Länder, die haben Tornados vielleicht irgendwo stehen, andere haben gar keine Tornados irgendwo. Weil auch hier in Hamburg, ne, findet man irgendwo einen Tornado noch in der Kneipe. Ja, im
Margaretenkneipe.
Ja, da steht noch einer und noch einer im Kloschar, aber das ist, ja, wer mal nach Hamburg kommt, auch vielleicht im Rahmen der DM, geht gerne mal nachts, morgens, mittags, irgendwann ins Kloschar, die Bar hat immer offen und lasst euch beeindrucken von den Gegebenheiten. Das ist,
Achtung, ist eine Rauchkneipe.
Ja, das kannst du bei fast jeder, also.
In Hamburg.
Ja.
Ja, aber das ist ja auch Ländersache.
Okay, also. Achtung, in Hamburg sind fast alles Raucherkneipen. Außer im Kicks, weil die Lüftungsanlage das nicht erlauben würde.
Ja.
Das ist, also Kicks ist eine Nichtraucherkneipe.
Ja, aber das ist doch dieses, also kurzer Schwank vielleicht, es gibt doch dieses Eckkneipengesetz, wenn ich das noch richtig weiß. Das ist
korrekt.
Also Kneipen, die kleiner als 45 Quadratmeter sind, die dürfen, ja. Da darf geraucht werden, ansonsten muss der Zugang zur Toilette rauchfrei sein.
Außer es wird Essen gereicht, dann darfst du auch bei, aber egal, das sind wieder Themen.
So ist das halt in Hamburg.
So ist das in Hamburg. In Hamburg wird noch geraucht. Ich als jetzt mehr als einem Jahr Nichtraucher muss sagen, das mit dem Nichtrauchen gefällt mir schon sehr gut und das mit dem Rauchen nicht mehr so. Die alte Stammkneipe, in der ich angefangen habe zu kickern hier in Hamburg, das war auch eine, haben sie selber vorne mit Schild reingeschrieben, eine Kettenraucherkneipe, und das kann ich auch nur unterschreiben. Naja,
kommen wir zurück zu dem kleinen Punkt, und ich würde sagen, den schließen wir ganz schnell ab, denn es ist wirklich nur für die Bundesliga, also nur in Anführungszeichen, das ist ja praktisch 300 Spieler oder so, die das betrifft letztendlich. 300 bis 500 Spieler in Deutschland, das ist weit mehr als Spieler, die wir haben. Also du hast gesagt, Tornado ist nicht mehr dabei.
Richtig, es gibt quasi, also die anders. Die Bundesliga hat gesagt, ich möchte pro Hersteller gibt es genau einen Tisch, Tornado ist nicht mehr dabei, der Bonzini B90 ist dabei, der Löwe Pro Tournament ist dabei, mit den Figuren, die er jetzt auch hat, das war auch noch eine Entscheidung, die jetzt zwar nicht beschrieben ist, aber Leo hatte ja überlegt, diese Tic-Tac-Bang-Figuren einzuführen, das haben sie jetzt nicht getan, sondern es wird mit den Figuren, die jetzt auch schon auf den Leos sind, weitergespielt.
Weiße Entscheidung aus meiner Sicht.
Aus meiner Sicht auch, und jetzt kommt aber die Knallerentscheidung, die für viel Diskussion gesorgt hat. Und weiterhin sorgen wird, denke ich mal, ist, dass Ulrich nicht mehr den blauen PvP-Tisch auf der Bundesliga verwenden möchte, sondern den Ulrich Beast Pro.
Und das jetzt nochmal bewusst zu sagen, das ist eine Herstellerentscheidung jetzt.
Ganz bewusst, ja, das ist eine Herstellerentscheidung.
Okay.
Der DTFB hat den Herstellern freigegeben, zu entscheiden, welcher Tisch gespielt werden soll. Und Ulrich, die Firma Ulrich, hat sich für den Beast entschieden.
Okay.
Das war eine große Debatte, kannst du dir vorstellen, also da würde ich schon gerne noch mal kurz drauf eingehen,
ja.
Weil das einfach auch für viel Furore, glaube ich, sorgt, denn der PvP-Tisch, liegt ja schon im Namen, ist der Tisch, der auf der von Players for Players, also der PvP-Vereinigung gespielt wird, die halt sehr, sehr viele, sehr große Turniere in Deutschland veranstaltet haben und auch immer noch veranstalten.
Also 10 im Jahr etwa? Oder?
Ja, aber das ist auch schon sehr, sehr lange, und die waren halt sehr, sehr früh sehr, sehr groß und haben auch immer einen ich möchte sagen, krasses Publikum, ne? Also da hast du halt auch, ja schon, da hast du auch immer sehr, sehr starke Spieler.
Also genau, ein starkes Spielerpublikum, ja, das ist genau so ein Kreis von 300 bis 500 Spielern etwa. Und ja,
und jetzt
genau, auf jeden Fall eine Turnierserie, die erfolgreich ist, ja.
Auf jeden Fall, und das ist halt, ich möchte sagen, deren Tisch. Und auf der letzten Bundesliga-Runde waren auch noch relativ viele. Relativ.
Ja, also ich weiß jetzt die Zahlen leider nicht mehr genau, aber Leo gefühlt war schon der dominante Tisch, und dann gab's aber schon, sagen wir mal, vielleicht in der ersten Bundesliga oder der zweiten Bundesliga von 24 Teams, knapp 10 Teams, die vielleicht den Ulrich-Tisch hatten, glaub, und das ist schon zu viel.
Ja. Gut. Die Zahlen haben wir nicht. Also ich kann nur meinen subjektiven Eindruck von der Bundesliga-Hinrunde dieses Jahr war auf jeden Fall Leo dominant. Dann würde ich sagen, PvP und Bonzini einigermaßen gleich vertreten. Und
dann so zwei
Tornado 2.
Zwei Tornados, ja.
Genau, das weiß ich noch. Ja, auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, die da gefällt wurde. Da kann man auch nur so ein bisschen in den Dunst hinein vermuten. Ich Also der Rheinland-Pfalz nutzt, hat das jetzt ja auch genutzt, den Tisch, also den Beast Pro. Und die haben auch nochmal betont, dass der jetzige Beast nicht mehr der Beast ist, der quasi am Anfang verteilt wurde. Es gab wohl 3 Tisch-Upgrades, also Tischänderungen. Also Verbesserungen hauptsächlich, also mehr Material rein. Da war es immer mit den Banden, war es Stabilität, also ein Pipapo-Gewicht. Da hat Helmut Isbrecht, glaube ich, nochmal ein bisschen nachgeliefert. Nicht nur glaube ich, weiß ich. Das wurde nämlich erwähnt. Beim Ball gab es noch mehr Upgrades.
Ach ja, da gab es auch 5 verschiedene Bälle.
Ja, ich habe, glaube ich, mal, ich habe Generation 2, glaube ich, mal gespielt auf der Bundesliga da Anfang des Jahres. War der griffig
oder?
Super griffig.
Ja, genau. Ja. Den habe ich, glaube ich, auch mal gespielt, ja. Das fand ich schon, also ich finde den Ansatz des Tisches sehr gut. Ich finde ihn auch einen sehr guten Anfängertisch durch diese Griffigkeit eben, wenn man diesen Ball benutzt. Aber ich würde empfehlen, für die Profis dann eher einen etwas rutschigeren Ball zu nehmen, weil das dann wieder dem Tornado näher kommt. Das sind ja auch diese keilförmigen Figuren unten, also Füße unten an den Figuren. Und vielleicht geht das dieser Tisch dann auch in diese Richtung für unsere Tornado-Spezialisten.
Ist auch mein Gefühl. Also das muss man dann mal für die noch nie so einen Tisch gespielt haben oder gar nicht wissen, wovon wir reden. Die Firma Ulrich hat halt das Beast rausgebracht, einen neuen Tisch. Und was wir mit Keil für mich und Tornado ähnlich meinen, ist, wenn man jetzt so einen normalen, in Anführungsstrichen, Kickertisch, zumindest aus mindestens Hamburger
Sicht,
einen Soccer-Kickertisch, da sind die Figuren so unten abgerundet und beim Tornado laufen die unten eher spitz zu. Und die Stangen sind aber ungefähr auf gleicher Höhe und die Figuren dann aber länger. Also die Figur ist ein bisschen näher, nicht sogar ganz, also es fühlt sich im Spiel sehr, sehr viel näher an, viel näher an der Platte dran.
Genau.
Das verändert das Spiel massiv.
Ja, vor allem, weil auch durch den Keil hast du ja dann viel mehr Angriffsfläche auf den Ball. Also du kommst mit der Figur mit einem anderen Winkel auf den Ball, hast du mit schon sehr viel Grip an sich. Und dadurch sind die Bälle meistens dann nicht so griffig auf den Tornado-ähnlichen Figuren und dann kompensiert sich das Ganze. Also, ja.
Richtig.
Wieder also, eine Wissenschaft für sich.
War spannend zu spielen. Also mir hat es auf jeden Fall auf der Bully Spaß gemacht. Ich habe es auch so gesehen, es war halt mit dem Ball und den Figuren an dem Tisch halt sehr, sehr einfach klarzukommen. Sehr einsteigerfreundlich. Und ja, also da wurde sich jetzt so entschieden. Das ist jetzt erstmal der Fakt für die nächste Bully. Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Also wie viele Tische denn wirklich gespielt werden auf der Bundesliga dann. Also wie viel Ulrich Beast Pro dann kommen.
Und dann,
Nee, sag. Und These, warum dass die Entscheidung gefallen ist, aber das ist jetzt so total in den blauen Dunst hinein vermutet. Ich kann mir vorstellen, dass die Firma Ulrich vorhat, ITSF-Tisch zu werden.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass es mit dem PvP-Tisch nicht möglich gewesen wäre. Warum
das,
auch immer.
Also, langfristig der Tornado-Ersatz wird.
Das.
Weil Tornado gab es ja auch vielleicht.
Ersatz.
Naja, es gab halt in Vergangenheit aus Verbandssicht nicht, also es war nicht so zufriedenstellend, die Zusammenarbeit mit Tornado. Also ich meine, das haben wir ja selbst bei der WM 2017 auch erlebt, dass das eben auch ein Riesenaufwand war, die Tische hierher zu schiffen. Es sind vielleicht Eterne, Hannes bremst mich da ein bisschen, aber wir wollen natürlich auch hier mit Kikeriki in die Zukunft schauen und mal steile Thesen auf den Tisch legen. Ne? Ich meine, du hast auch mal die These auf den Tisch gelegt, dass die DM nicht beim Terminal Tango stattfindet.
Oh ja, da reiten wir immer drauf rum. Genau, die DM bzw. der Kicker Summit im Terminal Tango, zumindest nächstes Jahr. Wir warten ab, Jan, bis sich meine Prophezeiung bewahrt. Ja, du hast es eben schon angerissen, es war mit Tornado auf jeden Fall eine intensive Zusammenarbeit für den World Cup. Wer Details möchte, kann gerne auf Farid zugehen.
Genau, und andersrum ist es natürlich so, dass der Tornado natürlich super beliebt ist bei diesen also Top-Spielern, weil einfach ja ein guter Tisch ist,
auf
sehr
jeden
präzise.
Fall.
Und
die haben ja beide einen zu Hause stehen.
Das sind halt immer zwei Sachen, die man da abwägen muss. Und das ist, also diese Tischmaterial oder diese Materialdiskussion an sich, die wird ja immer da sein, denke ich, und auch immer ein Thema sein auf solchen Verbandstreffen. Ich würde aber gerne,
du hast noch einen Punkt. Ja, genau, ich bin noch nicht, deswegen habe ich die Seite extra nochmal hier aufgerufen, also weil meine These ist halt, dass Ulrich gerne ITSF-Tisch werden möchte.
Was ist das für eine Seite?
Tablesoccer.org, der offizielle, der Webauftritt vom ITSF, und da kann man oben über Partners auf die offiziellen Tischpartner kommen und da gibt es einmal die offiziellen Tische und dann gibt es die sogenannten Recognized Tables. Das sind die Tische, die schon mal, sagen wir mal, mindestens in näherer Beobachtung sind. Mhm. Und auf denen können dann in der Regel auch spezielle Events ausgeführt werden. Und da ist nämlich jetzt auch der Ulrich Bies Pro zu finden.
Als unter den ITSF. Ulrich-Tisch, genau. Davor gab es keinen Ulrich-Tisch.
Weiß ich gar nicht. Gab es vorher keinen oder gab es den PVP? Das würde mich mal interessieren.
Weiß ich auch nicht.
Sind auch Antennen, die uns leider fehlen. Auf jeden Fall ist das meine grobe These. Widerlege ich mich gerne. Schreibt uns Hassmails. Und wir diskutieren das gerne beim nächsten Mal nochmal aus. Es war auf jeden Fall eine sehr emotionale Diskussion, die da auch stattgefunden hat. Die Einstellungen sind so, wir warten ab, was jetzt daraus wird und kommen zum nächsten Thema.
Genau, ich glaube, wir müssen noch eine Änderung jetzt mindestens erwähnen und die vielleicht jetzt wirklich alle am meisten betrifft, egal ob man jetzt Bundesliga spielt oder Landesliga oder sonst wo, Tischfußball. Wenn man Tischfußball nach den ITS-Regeln spielt, was der Großteil von uns macht, gibt es eine Änderung, die dann schon so ein kleiner Paukenschlag ist.
Stimmt.
Beziehungsweise zwei Änderungen. Vielleicht
zwei Änderungen.
Die erste Änderung ist das Timeout.
Das Timeout.
Beziehungsweise die Timeouts. Also bisher war es ja erlaubt, also in einem Timeout. Satz zwei Timeouts zu nehmen. Und das wurde jetzt reduziert auf das Timeout. Also es ist jetzt nur noch erlaubt, ein Timeout pro Satz zu nehmen.
Korrekt.
Also für diejenigen, spannend. Also genau, ich meine, das Timeout war aus meiner Sicht immer ein strategisches Mittel. Das haben natürlich dann eher die Topspieler auch bis zum, ja, also ausgereizt, meistens komplett ausgereizt.
Immer überreizt oft.
Wenn man Frédéric Collignon-Spiele anschaut, dann hat er immer das typische Frédéric Collignon beim 2-2 oder 3-3 Timeout genommen, als er den Ball auf der 3 hatte, um einfach den Druck nochmal zu erhöhen. Das kann er jetzt halt nur noch einmal einsetzen, um das vielleicht als eine Perspektive rauszugreifen. Beziehungsweise das Timeout hatte auch die Möglichkeit mal zu tauschen, so, das war dann auch so beliebter vielleicht bei, fortgeschrittenen Spielern oder Hobbyspielern, die dann mal den Torwart nach vorne lassen, um einen Schuss dann mal zu versuchen, wenn man sich da vorne festgebissen hatte. Genau, das wird jetzt halt nur noch ein Timeout, das heißt, es wird ein bisschen knackiger, das eine Timeout wird vielleicht ein bisschen wertvoller, wir werden sehen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe gar keine Stimme eines Elite-Spielers im Ohr. Ich weiß, dass auf Facebook ordentlich Diskussionen zu dem Thema war. Mit gemischtem Feedback, möchte ich sagen.
Zum Timeout jetzt speziell,
auch zu der anderen Regelung, auf die wir gleich eingehen. Für mich kann ich sagen, ich finde es gut. Also ich bin aber ja generell auch ein Verfechter davon, den Sport zuschauerfreundlicher zu machen. Und vor allen Dingen halt auch turnierfreundlicher und zuschauerfreundlicher heißt auch, dass so ein Turnier schneller durch ist. Und ich erhoffe mir, dass auch das dazu führt, dass so ein Turnierablauf reibungsloser abgewickelt werden kann.
Ja, das ist vielleicht auch noch eine Sache, ja, genau. Wenn dann alles ausgereizt wird, Timeout, und es ist ja offiziell nur 30 Sekunden, aber in der Regel, wenn kein Zeitschicht hier da ist, dann dauert das nochmal 30 Sekunden plus, also und so weiter und so fort, ja. Könnte das Spiel auf jeden Fall schneller machen. Genauso wie...
Genau das ist das Thema. Also sollte das Spiel schneller machen, weil eigentlich, wenn wir halt einen Satz bis fünf spielen, dann ist es ja eine relativ kurze Begegnung eigentlich. Und die Timeouts strecken das halt massiv. Und genau, die nächste Regel, die das Spiel auch schneller machen wird, ist, dass man auf jeder Stange nur noch, in Anführungsstrichen nur noch, 10 Sekunden hat.
Beim normalen Spiel, also es handelt sich jetzt hier nicht um Speedball oder sonst was oder Rollerball, sondern es soll wirklich für das normale Spiel, für das normale Regelwerk eben praktisch dann, die Änderung ist ja dann nur für die Dreier- und für die Zweierstange beziehungsweise für den Abwehrbereich von 15 auf 10 Sekunden reduziert werden.
Genau, für alle, die das noch nicht so richtig vor Augen haben, der Abwehrbereich zählt als eine Stange, also Keeper und Zweierreihe zählen als eine Stange. Und bisher war es so, dass ich auf der Abwehrreihe und auf der Sturmreihe, der Dreierreihe, 15 Sekunden hatte und auf der Fünferreihe, also der Mittelfeldreihe, 10. Das wurde jetzt angeglichen, alle haben nur noch 10 Sekunden.
Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich bin ja so semi-erfolgreicher Kickerspieler. Vielleicht sollte man Erfolg auch nicht in Verbindung mit meiner Kickerjährige bringen.
Ambitioniert.
Ambitionierter Amateur. Das trifft's vielleicht noch. Da trifft mich das nicht so, weil das ist halt, kann man auch immer gut beobachten, wenn man sich auch die Hamburger Ligen
anschaut. Hast du dir jemals 15 Sekunden Zeit gelassen?
Nein.
Also, und das ist eben genau mein Eindruck. Also ich glaube, für den Großteil der Kickerspieler wird sich nichts ändern, weil dieses 10 Sekunden oder 15 Sekunden Limit eh nie erreicht wird im klassischen Spiel. Aber natürlich bei den Top-Spielern, da gibt's ja diesen berühmten Spruch, den ich weiß nicht, wer den mal gesagt hatte, entweder schießt man nach einer Sekunde oder 15 Sekunden, um halt um halt eben das voll auszureizen, entweder sofort zu schießen oder den Überraschungsmoment sofort zu ergreifen oder halt das Nervenspiel komplett 15 Sekunden auskosten und dann kommt der Schuss.
Also für mich ändert es nicht viel am Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass für die Elite-Spieler sich einiges ändert. Ich glaube auch, dass es für die Schiedsrichter da einiges ändert. Da kommen wir nämlich auch zu einer kleinen Problematik. Also erstmal.
Warum Problematik?
Ja, also eine Herausforderung. Weil ich brauche einen Zeitschiedsrichter, um so einen Zeitfoul zu callen. Und es gibt halt auch auf großen Turnieren sehr, sehr wenige Spiele, die überhaupt mit Schiedsrichter gemacht werden. Und von den Spielen, die mit Schiedsrichter gemacht werden, subjektiver Eindruck, werden auch nur einen Bruchteil mit Zeitschiedsrichter durchgeführt.
Okay.
So, was heißt das? Jemand macht einen Zeitfoul und es ist kein Schiedsrichter da, muss man sich eh einigen. Jetzt ist nur ein Schiedsrichter da. Dann kann der das Zeitfoul nicht callen, dann kann er nur ein Reset ansetzen und sagen, nimm dir bitte weniger Zeit, Reset, er hat wieder 10 Sekunden. So, was halt auch verrückt ist. Und deswegen bin ich gespannt, wie man mit den bestehenden Schiedsrichtern und den aktiven Zeitschiedsrichtern dann das alles bestreiten möchte.
Ja, wahrscheinlich muss man dann nochmal das Schiedsrichterwesen anpassen. Also ich kenne es halt aus unserem Hobbybereich, Mittwochsturnier oder so, dass man dann...
Hobbybereich.
Ich weiß es nicht, wie es offiziell ist, aber da wurde ich zum Beispiel auch mal gefragt, ob ich einfach mal kurz Zeitschiri machen kann, also nur Zeit nehmen kann. Dann hat man sich darauf geeinigt, dass man halt, dass ich bewusst keine Fouls oder sonst anderes calle, aber dass man halt nur die Zeit nimmt als Referenz. Ich denke, sowas muss man dann einfach, wird dann vielleicht etabliert werden oder sollte etabliert werden. Ansonsten wird es, denke ich, einfacher für den Zeitschiri, oder? Beziehungsweise für den App-Entwickler. Man muss nur noch einen Knopf haben. Ansonsten musstest du ja immer auswählen zwischen 15 oder 10 Sekunden. Das kam schon zu Verwirrung bei der Bundesliga, als mal der Knopf falsch gedruckt wurde und dann eben die 10 Sekunden liefen und dann wurde das Zeitfoul gecallt, obwohl man 15 Sekunden hatte. Alles schon passiert.
Hannes. Genau, die Herausforderungen eines Schiedsrichters, eines Zeitschiedsrichters wurden...
Ja, wurden vereinfacht.
Wurden vereinfacht. Der muss nicht mehr zwei,
Im sondern Eifer einen des Knopf Gefechts tun. Musstest du zwei Knöpfe bedienen. Hannes, hast du schon mal Zeitschiri gemacht?
Ja, also, nee. Hätte ich wahrscheinlich auch nach der alten Regelung nicht geschafft, offensichtlich. Nach der neuen ist es mir vielleicht zugänglich.
Ja.
Und vielleicht werde ich jetzt Zeitschiedsrichter.
Ja.
Ja, okay. Das ist auch ein Vorteil, haben wir jetzt davon rausgearbeitet. Nee, also ich glaube, für die meisten hat es keine Relevanz.
Genau. Ich glaube also
für die Topspieler schon.
Ja, für die Topspieler schon. Die werden sich aber anpassen müssen. Die werden sich aber auch anpassen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn man den Ball gut behandeln kann. Also die Ballauflage muss dann einfach schneller passieren für diejenigen, die ein System vorne spielen. Also diejenigen von immer von dem gleichen Abschusspunkt spielen. Sei es zum Beispiel jetzt ein Links-Lang-Chat oder ein Zier. Es könnte problematisch werden, wenn der Ball nicht ganz gerade läuft. Denn gerade für Schieber- und Zierspieler braucht man manchmal mehr Zeit, um den Ball sich richtig hinzulegen, der eiert dann noch so ein bisschen rum und dann muss man nochmal die Auflage finden und nochmal die Auflage finden. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nachteilig dann für dieses Schusssystem sein könnte, aber das sind jetzt alles nur Spekulationen, wir werden sehen.
Spekulatius.
Bis zum Ende, oder was?
Ich bin, wir haben jetzt ja Stunde 7 völlig drüber und haben noch ein Thema. Deutsche Meisterschaft.
Ja, machen wir einen kurzen Ausblick. Wir werden, denke ich, über die Deutsche Meisterschaft noch viel berichten. Beziehungsweise du hast ja, oder wir haben Pläne, da dann auch mit dem Wuschel rumzulaufen. Richtig. Und Stimmen einzufangen. Wie gesagt, momentan, steht momentan an? Also der Termin steht fest. Es gibt auch eine tolle Seite www.kickersummit.de.
Den wir natürlich auch verlinken in unseren Shownotes.
3000 Spieler, 300 Firmen, 3 Tage. Also die 300 Firmen beziehen sich dann auf das Firmenturnier, was am Freitag stattfindet. Die 3000 Spieler auf alle, denn die M findet dann am Samstag und Sonntag statt.
Und das Schülerturnier am Freitagmorgen.
Und das Schülerturnier nicht zu vergessen von Haki2 und Noki2 am Freitagmorgen. Genau, also für jeden sozusagen was dabei. Und auf dem Terminal Tango und momentan laufen
auf dem
in dem Terminal Tango Frankfurter sage ich schon
Hamburger ja, genau, Flughafen. Frankfurter Flughafen Terminal Tango, viel Spaß bei der Anreise.
Momentan laufen eben diese ganzen Qualifikationsgeschichten. Wir haben es am Anfang der Sendung gesagt. Die DTFB-Qualifikanten stehen jetzt fest. Da gibt es auch keine Nachrücker. Da gibt es eine PDF-Tabelle auf der Homepage zu finden, beziehungsweise wir werden es verlinken. Und bis zum 21.12. müssen dann die Landesverbände auch ihre 3 Doppelstartplätze und 4 Einzelstartplätze dem DTFB mitteilen. Und dann steht somit das Teilnehmerfeld für die deutsche Meisterschaft im Doppel-Einzel in den Kategorien Damen, Herren, Senioren und erstmalig U19 und U16 Junioren.
Genau. Eigentlich, ach komm, egal, fortgeschrittene Zeit dahin. Ich wollte gerne noch mal einmal auf die Ranglisten 2018 gucken, denn natürlich mit der Qualifikation, die jetzt quasi gerade durchgerechnet wird an allen Stellen in den Landesverbänden, aber auch beim DTFB, der das schon abgeschlossen hat, sind natürlich auch dann die Ranglisten beendet worden.
Ranglistenmeister und Meisterin gibt es damit. Also am 12.12. war Ranglistenschluss für die DTFB-Rangliste. Wir in Hamburg haben das auch so gemacht bis zum 12.12. Und ja, wer ist Top 1 bei den Herren?
Ja, herzlichen Glückwunsch an Benjamin Struth, der die Top 1 mit großem Vorsprung anführt tatsächlich. Er liegt mit 1514 Punkten auf Platz 1 direkt vor Oke Harms aus Berlin mit 1221 Punkten. Knappe 300 Punkte mehr. Krass.
Ja, ich glaube, hatten wir da schon mal drüber geredet? Wenn nicht, dann können wir es jetzt kurz machen. Also wenn du halt hier auf diesen Punkteschlüssel gehst, siehst du halt, dass Benny Struth alle ITSF-Turniere in Deutschland, glaube ich, gespielt hat, genauso wie die WS. Das sind halt die Turniere mit dem höchsten Faktor. Und dann hat er noch gut gespielt, hat also richtig abgeräumt.
Ja, wobei man muss, also die geringste Punktzahl, die im Reihen zählt, ist halt so, die besten 10 Ergebnisse aller Turniere, die ich gespielt habe für diese Rangliste, zählen halt. Und die geringste Punktzahl, die eingegangen ist, beträgt 43 Punkte. Ich glaube, so viel habe ich nicht mehr in Summe.
Genau, aber das genau darauf wollte ich hinaus. Also momentan ist halt unsere Ranglistenregelung beim DTFB die 10 besten Ergebnisse. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Turnierwertungen.
Richtig, und deswegen möchte ich mir nochmal, also ne, das habe ich mir nämlich vorhin auch nochmal angeschaut, weil, also hier kommen dann natürlich auch die ganzen anderen Elite-Spieler, Ruben Heinrich ist auf der 3, Tommy Haas, von dem wir jetzt dann noch zeitnah ein Interview veröffentlichen, ist auf der 4, Nico Wohlgemuth hier aus Hamburg ist auf der 5, Minjung Bai hier aus Hamburg ist auf der 6, Alexander Di Bello auf der 7, Niklas Westermann,
auch auf der 7.
Doch, 2 Plätze. Marc Stoffel auf der 9, gegen den durften wir auch schon spielen auf der Leo WS, wir berichteten darüber, zusammen mit Benny Struth, die uns natürlich knapp nur geschlagen haben. Und auf der 10 Daniel Sorger. Und ich erzähle so viel, weil 11 und 12 sind für uns 2 spannende Plätze. Auf der 11 ist einmal Thies van der Schindel, also einer von den interessanten, spannenden, sympathischen Holländern, die auf der Leo WS das offene Doppel gewonnen haben. Und richtig spannend ist Steffen Zipfel auf der 12. Warum finde ich den richtig spannend? Weil den kannte ich vor der Leo WS nicht und der war im Einzelfinale, glaube ich. Und irgendjemand meinte, dass der halt momentan gar nicht mehr so viel spielt und auch nicht mehr so viel trainiert, aber seine ganze Jugend gespielt hat. Und das sieht man auch in der Statistik. Also er ist auf Platz 12 gekommen, hat aber nur 5 Ergebnisse. Also nur 5 Turniere gespielt.
Leo WS, ITS Masters in Dortmund.
Genau, 3 Turniere.
Jeweils Einzel und Doppel und das Challenger in Hamburg.
Ein Challenger in Hamburg hier, wahrscheinlich irgendwie wegen Nationalmannschaftstreffen oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass er mit den Jungs hier hochgefahren ist und dann einfach nur St. Wendel und Masters in Dortmund mitgenommen. Und krass, also der spielt einfach 3 Turniere oder 3 Events im Jahr, räumt da richtig ab und steht auf Platz 12.
Letztendlich ist es halt die Leo WS, die ja mit einem Faktor 2,5 dann, glaube ich, bewertet wird. Also das ist dann das höchste Turnier und da wurde er halt Zweiter im Einzel, ne? Und das gibt dann halt 309 Punkte.
Und Vierter im Doppel.
442 Punkte.
Genau. Da können einige nur von träumen, unter anderem ich.
War eine gute WS für ihn. Ich glaube, ich hatte kurz mit ihm gesprochen
Ja, auf jeden Fall. Er war auch zufrieden, glaube ich. Ja. Auch wobei er halt natürlich dann nichts geholt. Also im Doppel dann halt vierter Platz, der undankbarste eigentlich. Und im Einzel dann zweiter. Also nichts geholt. Ne? Also das ist ja mindestens ein Achtungserfolg. Aber er schien nicht so unglücklich darüber zu sein, dass er da jetzt nicht Erster geworden ist. Mein erster Eindruck. Also sich zumindest nicht nach außen hin so sehr darüber geärgert. Aber krasse Leistung. Und ja gut,
also wenn ich mich recht erinnere, das Halbfinale gegen unsere beiden Holländer Schindel und... Ja. Wer ist der andere noch gleich? Raoul Chamalou ging, glaube ich, 8-7 aus dann im fünften Satz. Also das sind halt knappe Dinger da an der Spitze und dann ist es halt nicht die Tagesform der beiden Holländer oder beiden Dortmunder, die da abgeräumt hatten damals.
So ist es. Kommen wir noch kurz auf die weiteren Ranglisten zu sprechen. Bei den Damen hat den ersten Platz...
Jetzt darf ich den Namen aussprechen.
Ja.
Cindy gemacht.
Cindy Ferreira da Fonte.
Eigentlich ja Luxemburgerin, aber.
Nicht nur eigentlich, die ist Luxemburgerin.
Ist eben in der deutschen Rangliste, weil sie, glaube ich, bei, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, klick mir nochmal drauf, bei Kicks and Tricks gemeldet ist, genau.
Halle. Genau, spielt halt hier mit, ist Luxemburgerin, hat halt...
Ja, bei der WS halt gerockt.
Ne? WS und das Masters auch. Also beim Masters hat sie halt auch mitgespielt und ordentlich Punkte gemacht. Und da hat sie im Damen-Einzel den zweiten gemacht und das bringt dann richtig Punkte. Ja. Also ne, wenn man auf Rangliste abzielt, offensichtlich muss man Masters und World Series immer mitnehmen. Gehen wir noch auf die weiteren Plätze ein.
Genau, also auf Platz 2 Susi Holocher, dann Stephanie Schmid, jetzt glaube ich auch in Hamburg wohnt,
ja.
Und Mailin Dran eben auch aus Hamburger Sicht erfreulich. Dann kommen wir noch schnell zu den anderen Ranglisten, dass hier die Top 3 bei den Senioren.
Dirk Dröse auf der 1, auch mit 100 Punkten Vorsprung vor dem Platz 2, das ist Heiman Asap.
Ich weiß nicht. Aus Berlin?
Den kennst du? Du kennst sie wieder alle. Das ist der Wahnsinn.
Jakobus Steuerwald, den kenne ich jetzt noch nicht.
Und auf der 3 Jakobus Steuerwald mit 601 Punkten.
Und dann kommen wir zu den Juniorinnen und Junioren. Also da haben wir erstmalig verschiedene Ranglisten eingeführt dieses Jahr. Darum muss ich das nochmal kurz betonen. Wir werden da weiter dran basteln, dass das alles gut wird. Es gibt noch ein paar Optimierungspunkte, aber bei den U19 hat es Maurice Velasco ganz nach oben geschafft, bei den U16 David Prun, bei den U13 Erik Prustein und bei den Juniorinnen Julia Wohlgemuth. Also herzlich Glückwunsch an alle Top-Platzierten und genau, die Erstplatzierten, die qualifizieren sich ja dann auch automatisch für DM und WM. Das ist wiederum auf den ganzen Qualifikationslisten auf der DTFB-Seite zu finden.
Richtig, über David Bruno haben wir ja schon mal gesprochen, ohne den Namen ausgesprochen zu haben damals. Da waren ja ein sehr starkes Doppel hier aus Hamburg, ist dem ja begegnet auf einem Challenger und war sehr überrascht, weil der ja auch noch U16 ist. Also wer mal gucken möchte, gegen wen er denn zukünftig auf den Challenger verliert, kann gerne auf der Junioren-DM mal nach David Bruno Ausschau halten. Da gibt es natürlich auch viele weitere Junioren, aber der jetzt im Besonderen ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Genau, also das sind eben die Ranglistenmeister sozusagen der Turniersaison 2018 gewesen. Genauso wie in Hamburg, aber das können wir jetzt vielleicht mal an der Stelle weglassen. Wir haben ja sonst auch immer eine starke Hamburger Brille auf. Und ja.
Gibt's noch was zum Abschluss? Hast du noch Themen?
Ich habe für heute erstmal keine Themen. Also es war ja DTFB-Rundumschlag sozusagen. Vielleicht kurz Zukunftsblick. Was ist denn so dein Thema jetzt als neuer Vizepräsident Digitalisierung? Hast du da irgendwie eine konkrete Vision? Was willst du angehen? Oder erstmal nur warten und sinnieren?
Ich weiß nur nicht, was ich davon jetzt schon öffentlich machen möchte. Direkt.
Okay.
Aber natürlich erstmal gehe ich auf alle zu oder werde auf alle zugehen, die halt irgendwas im Bereich IT fürs Kickern machen, in welcher Form auch immer, und gucken, wie man da unterstützen könnte aus Sicht des DTFBs.
Also sozusagen den Ist-Zustand erstmal vollständig.
Genau,
rausfinden.
Also vollständiger. Ich habe schon einen relativ guten Eindruck, glaube ich, auch gewonnen durch verschiedenste Leute, die da unterwegs sind. Und ich weiß auch von einigen, die an verschiedensten Dingen basteln. Ne, sei es jetzt die Bundesliga-App als großes Beispiel oder halt auch Zoom, die jetzt gerade eine App bauen und viele mehr. Und die Frage ist halt, wie wir das aus DTFB-Sicht unterstützen können. Und da kümmere ich mich jetzt gerade drum und mache mir da so ein bisschen Gedanken jetzt zwischen den Jahren drum und werde dann bestimmt mit neuen Ideen und Ankündigungen und Eroberungsplänen im neuen Jahr kommunizieren.
Ja, werden wir sehen. Digitalisierung auf jeden Fall ein großes Thema. An dieser Stelle nochmal auch ein Blick in die Historie, das ist ja auch immer wichtig. Der Sportsmanager, der Sven Nickel damals ins Leben gerufen hat, hat meiner Meinung nach einfach unsere Tischfußballlandschaft in den 10 Jahren strukturiert und stark nach vorangebracht. Aber man weiß natürlich auch, dass die Technik schneller wächst, als wir denken können. Und da ist sicherlich viel Bedarf, ohne dir jetzt viel Druck aufzuerlegen, relativ viel Bedarf vorhanden, auch aus Seiten der Jugend. Aber da können wir dann in Ruhe drüber sprechen.
Unter 4 Augen drüber reden. Nee, halte ich mich erstmal auch zurück. Also das hört sich manchmal immer so an, als wenn das alles so veraltet wäre. Ich sage dann immer nur vielen Dank nochmal an Sven Nickel, der halt mit dem Sportsmanager vieles erst möglich gemacht hat. Und jetzt muss man halt schauen, wie es weitergeht. Und das, ich sehe da auch den immer noch vorne mit dabei. Es geht damit halt alles, oder vieles geht damit. Und von daher bin ich da total tiefenentspannt. Wir haben halt ganz andere Themen auch im Rahmen, also da kann ich ja nochmal kurz drauf eingehen dann, auch im Rahmen von DSGVO, wie wir zum Beispiel mit den Mitgliederdaten umgehen. Das ist immer ein Riesenthema. Da will ich auf jeden Fall mich nochmal intensiv mit auseinandersetzen. Und alles Weitere kommt dann im neuen Jahr.
Genau, wir kommen so langsam zum Ende des Jahres und auch zum Ende unserer Sendung. Was bleibt zu sagen? Vielen Dank fürs Zuhören.
Und Kikeriki.